Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Weiterhin mit Silvia Engels am Mikrofon und folgenden Themen. Verändert sich die Einstellung der Deutschen gegenüber Israel angesichts des harten Vorgehens Scharons in den besetzten Gebieten? Dazu gleich Fragen an Michel Friedmann. Er ist Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. 7 Uhr und 15 Minuten. Im Nahen Osten ist kein Ende der Gewalt in Sicht. Immer wieder lösen palästinensische Selbstmordattentate weltweit Empörung und Entsetzen aus. Aber auch die Bilder von rollenden israelischen Panzern in Bethlehem und von sterbenden Palästinensern haben für Beunruhigung und Kritik gesorgt, auch in Deutschland. Laut einer Umfrage des Instituts EMNIT von vergangener Woche halten 73% der Deutschen das harte Vorgehen Israels gegen die Palästinenser für nicht gerechtfertigt. Welche Auswirkungen hat die Situation im Nahen Osten auf das Leben der jüdischen Gemeinden in Deutschland? Darüber wollen wir sprechen mit Michel Friedmann, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland. Guten Morgen, Herr Friedmann. Guten Morgen. Spüren die jüdischen Gemeinden in Deutschland derzeit die Folgen der Eskalation in ihrem Alltagsleben?
Es hat sich natürlich seit letzter Woche einiges verändert und verschärft, als Hamas-Terroristen im Fernsehen CNN gesagt haben, der Feind ist nicht mehr Israel, sondern alle Juden in der Welt. In Frankreich, in Belgien gab es Anschläge auf Synagogen mit Dynamit, mit schweren Waffen. Und auch in Berlin gab es am Wochenende Vorfälle, dass zwei amerikanische Juden angegriffen worden sind, nachdem sie gefragt worden sind, ob sie Juden sind. Die Angst auch in der jüdischen Bevölkerung in Deutschland ist deswegen gestiegen.
Können Sie verstehen, dass viele Deutsche kein Verständnis mehr für das harte Vorgehen Israels in den Palästinensergebieten haben?
Ich kann es dann verstehen, wenn mindestens genauso offensiv sie kein Verständnis für Arafats Terrorismus hätten, wenn sie genauso offensiv Arafat und die Palästinenser verurteilen und beurteilen, dass sie Zivilisten umbringen.
Sie haben es angesprochen, Einseitigkeit nein. Können Sie selbst denn noch das Vorgehen der Regierung Scharon verteidigen?
Solange der Terrorismus von Arafat und den Palästinensern, übrigens auch von Syrien, von Iran und Irak, als Mittel der Politik nicht abgelehnt wird und unterbunden wird, solange muss man sich wehren. Es mag sein, dass man hier und da Überreaktionen auch sieht, darüber muss man reden. Aber grundsätzlich, dass nachdem die Politik bei Arafat versagt hat, immerhin hat der Vorgänger von Scharon, Herrn Arafat, angeboten, Halb-Jerusalem, einen eigenen Staat und Abbau der Siedlungen, hat ein Nein bekommen. Nachdem die Politik nicht erfolgreich ist und der Terror fortgesetzt wurde, muss auch Israel sich wehren können. Über das Wie kann man, muss man, soll man streiten. Über das Ob habe ich auch volles Verständnis für die Israelis.
Dann blicken wir noch kurz auf das Wie. Sehen Sie denn eine Möglichkeit, aus dieser Spirale der Gewalt herauszukommen?
Es muss eine geben, denn auf beiden Seiten sterben ja auch Zivilisten, unschuldige Menschen. Und es muss unser Ziel sein, den Konflikt wieder zu beruhigen. Aber den Konflikt bilateral zu beruhigen bedeutet auch, Syrien, Iran, Irak und andere arabische Länder dazu zu bekommen, ihren konstruktiven Beitrag zu leisten. Dies ist eine schwere Aufgabe, die noch lange Zeit brauchen wird. Aber es gibt keine Alternative zum Frieden, es gibt keine Alternative zum Dialog. Und deswegen, auch wenn es momentan hoffnungslos aussieht, müssen alle, die Hoffnung haben wollen, ihre Energie einbringen, setzt aber voraus, und gerade auch für Europäer, dass sie sich fair und ausgeglichen mit dem Konflikt auseinandersetzen. Hier ist Joschka Fischer und die Bundesregierung ein ausgesprochen positives Beispiel, akzeptiert von allen Beteiligten, von den Israelis, von den Palästinensern und den Arabern.
Ihr Parteifreund Norbert Blüm hat sich kritisch geäußert zur Politik Israels und auch Karl Lamers, profilierter außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion der CDU-CSU, schließt nun Sanktionen gegen Israel nicht mehr aus.
Gut gemeint ist nicht immer gut. Es bringt nichts, niemanden, einseitig zu sein. Übrigens, das gilt auch einseitig für Israel zu sein, nicht nur für die Palästinenser. Es bringt nur etwas, wenn man die Komplexität des Problems im Nahen Osten begreift. Und das geht weit über die bilaterale Auseinandersetzung zwischen Palästinensern und Israelis hinaus. Wir haben in den letzten Tagen, das war der Beginn unseres Gesprächs, auch gemerkt, dass der Antizionismus teilweise auch zum Antisemitismus führt. Umso wichtiger ist der verantwortungsbewusste Umgang mit dem Thema auch innenpolitisch.
Beobachten Sie denn einen Wandel innerhalb der deutschen Bevölkerung, innerhalb der Stimmung der Bevölkerung, der sich nun stärker gegen Israel richtet, als das vielleicht noch vor Jahren der Fall war?
Eine pauschalierte Aussage wäre oberflächlich und unverantwortlich.
Nun scheint sich ja dennoch, trotz Ihrer Äußerungen, das Stimmungsbild ja in mehreren Staaten Europas nicht unbedingt israelfreundlich zu entwickeln. Gestern beobachteten wir große Demonstrationen in Brüssel, Paris und Barcelona. Stehen auch in Deutschland solche Demonstrationen bevor?
Es gab sie bereits, aber sie waren vorwiegend von Palästinensern geführt. Das halte ich übrigens auch für legitim, dass sie für ihre Ziele auf die Straße gehen. Ich warne nur davor, das Demonstrieren, was ein legitimes demokratisches Recht ist, auch in Deutschland, umschlagen zu lassen in Gewalt gegen jüdische Institutionen. Dieser Weg ist ein sehr kurzer, umso mehr müssen wir deutlich machen, dass wir zwar eine solche Auseinandersetzung tolerieren, dass wir aber auf keinen Fall Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung hinnehmen werden, weder im Nahen Osten noch erst recht in Deutschland.
Wir sprachen mit Michel Friedmann, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland. Ich bedanke mich für das Gespräch.
Wiedersehen.
Wird es gleich. Am Anfang waren sie noch äußerst umstritten, die Babyklappen in Deutschland, was mit Sicherheit auch an ihrem Namen lag. Babyklappe, das klingt für manchen eher nach Halde als nach lebensrettender Kinderkrippe, als was sie sich erwiesen haben. Die Zahl der Kindesaussetzungen und Tötungen soll sich in Deutschland halbiert haben. Vor genau 2 Jahren wurde in Hamburg die erste Babyklappe eingeführt. Mütter in Not konnten dort erstmals anonym ihr Neugeborenes abgeben. Ein Beitrag von Hanni van Heiden.
Ja, also die erste Zeit war das alle 2 Stunden, dass das gefüttert werden musste. Also da war ich schon froh, wenn Hanni dann auch mal, dann habe ich mich wieder hingelegt, wenn er das dann gefüttert hat nachts. Ne? Und nachher haben wir uns eingependelt, dass wir uns tatsächlich dann abgelöst haben. Denn die erste Zeit waren wir immer beide dann hoch.
Ja, automatisch, wir haben uns immer getroffen beim Kind, ne? Aber wenn er beispielsweise kein Bäuerchen gemacht hat, wie man so schön sagt, dann habe ich das nicht gewagt, ins Bett zu gehen. Nicht? Dann habe ich mich einfach da hingelegt im Zimmer. Könnte gefährlich werden oder so. Nicht? Und dann hört man natürlich jedes Geräusch, nicht? Dann vom Baby. Nicht?
Ja, und unsere ganzen Zimmer waren auf das Baby eingerichtet. Ja. Also erstmal im Wohnzimmer die Wiege, auf dem Wohnzimmertisch diese Wickelsachen, alles auf Baby eingerichtet. Ne?
Margot und Heini Rosenfeld, beide so etwa Mitte 60. Schon zum 4. Mal gibt das Hamburger Ehepaar einem Baby in seinen ersten 8 Lebenswochen ein Zuhause. Es sind Babys, die entweder in die Babyklappe gelegt wurden oder aber von ihren Müttern anonym entbunden wurden, also ohne Angaben ihrer Personalien. Mütter, die sich dann nach der Geburt für eine Adoption ihrer Kinder entschieden haben. An diesem Tag sind Margot und Heini mit dem 8 Wochen alten Paulchen von Hamburg nach Satrup bei Schleswig gefahren. Denn dort unterhält der Hamburger Verein Sterni Park, der Initiator der beiden Hamburger Babyklappen, eine Mutter-Kind-Einrichtung. Mütter in besonderen Notlagen, die nicht wissen, ob und wie sie ihr Leben mit einem Kind schaffen werden, diese Mütter können es dort in Satrup gewissermaßen ausprobieren, betreut von einer Säuglingsschwester, Hebamme und pflegerischem Personal, ob sie mit ihrem Kind vielleicht doch ein gemeinsames Leben führen wollen. Wenn sich die Mütter jedoch nach der Geburt von ihren Kindern trennen, dann bleiben die Kleinen zunächst 8 Wochen bei Pflegeeltern, wie Margot und Heini. In diesen 8 Wochen kann die Mutter ihr Kind wieder zu sich nehmen. Und das hat Paulchens Mutter getan. Sie hatte anonym entbunden und ihr Sohn sollte adoptiert werden. Doch nach 5 Wochen hat sie sich für ihr Kind entschieden.
Guck mal, eine Decke. Alles selber gestrickt.
Margot und Heini haben der Mutter ihr Kind zurückgegeben. Margot hat selbstgestricktes mitgebracht. Eine Decke, kleine bunte Wollmützchen. Die Mutter, sie möchte weiterhin anonym bleiben, entscheidet sich für das Rote. Margot freut sich nochmal an dem Kleinen, von dem sie sich nun trennen muss.
So, oh, das bist du schick. Eine gute Mütze hast du. Was? Dann zeig dich doch mal. Ei, so ein Feiner. So ein Feiner mit einer roten Mütze.
Im Frühjahr 2000 hat Hamburg die erste Babyklappe in Deutschland eingerichtet. Für schwangere Frauen in einer ausweglosen Situation, die sich aus unterschiedlichen Gründen nicht an eine Behörde wenden wollen, sollte damit eine Möglichkeit geschaffen werden, ein ungewolltes Baby nicht mehr auszusetzen oder gar zu töten, sondern es in eine lebensrettende Babyklappe zu legen. Der Hamburger Verein Sternipark, er betreut mehrere Kinderhäuser in Hamburg, wurde vom Amt für Jugend mit der Babyklappeneinrichtung beauftragt. Jürgen Meusig, Geschäftsführer im Sternipark, auf der Pressekonferenz bei der Eröffnung der Babyklappe vor 2 Jahren.
Wir wollen schlicht und ergreifend versuchen, durch ein Angebot, das der Mutter Anonymität zusichert, Leben zu retten. Und der Nebeneffekt ist natürlich auch, dass Mütter, die in einer solchen Situation ihre Kinder in Pflege bei uns geben, sich nicht strafbar machen. Sie setzen ihr Kind nicht aus. Sie setzen es keiner Gefährdung aus. Im Gegenteil, sie können davon ausgehen, dass dieses Kind gut betreut ist. Warum wir das machen? Man kann unter Umständen sagen, 40 ausgesetzte Babys in der Bundesrepublik in jedem Jahr, die lebend gefunden werden. Dazu 20, die dabei sterben, vielleicht noch mit einer erheblichen Dunkelziffer, sind natürlich eine Randerscheinung, aber ist natürlich das Schlimmste, was man also einem kleinen Kind, was einem Neugeborenen antun kann.
Inzwischen gibt es in 45 deutschen Städten 49 Babyklappen. Allein in Hamburg wurden in den letzten 2 Jahren innerhalb dieses Projektes insgesamt 58 Babys betreut. Sie wurden entweder von ihren Müttern in die Babyklappe gelegt, auch persönlich an Mitarbeiter vom Sternipark übergeben, oder die Kinder sind anonym in einer Geburtsklinik zur Welt gekommen, wo sich die Mütter nicht ausweisen mussten. Im April letzten Jahres fand in Flensburg, in der Nähe des Kinderhauses in Satrup, die erste anonyme Geburt statt. Heidi Kaiser, sie ist Projektleiterin der Babyklappe.
Das mit der anonymen Geburt hat sich ja einfach so entwickelt, dass wir gemerkt haben, die ersten Kinder, die uns übergeben worden sind in der Babyklappe, waren ja alle nicht fachgerecht abgenabelt. Das bedeutet, die Mütter haben diese Kinder alleine irgendwo zur Welt gebracht. Das heißt, ohne medizinische Hilfe, und haben damit sich und dieses Kind einem Risiko ausgesetzt. Abgesehen davon ist es frauenunwürdig. Und das war ja der Anlass zu sagen, ja, wir müssen schon vorher anfangen, wir müssen die Frauen in Not schon vorher erreichen.
Und das ist den Mitarbeitern des Projektes Babyklappe gelungen. Denn immer mehr schwangere Frauen haben im letzten Jahr die Hamburger Notrufnummer vom Sternipark gewählt. 36 dieser Anruferinnen haben sich im gemeinsamen Gespräch mit den Mitarbeitern für eine anonyme Geburt entschieden. 16 dieser Mütter haben dann doch in den ersten 8 Wochen ihr Kind behalten. Dazu müssen die Frauen aber erst einmal zu sich selbst kommen, erzählt Heidi Kaiser.
Bei uns befinden sie die Aufnahme und auch das Gespräch und sie kommen erstmal zur Ruhe. Und eins ist gemeinsam allen Frauen, sie brauchen Zeit. Sie brauchen Zeit, um sich auf sich selbst zu besinnen und zu überlegen, was möchte ich. Dann haben sie nämlich die Möglichkeit, auch in sich hineinzuhören, nicht nur über den Kopf zu denken, was wollen die Großeltern, was wollen die Eltern, was will der Freund, was will meine Umwelt, was wollen alle anderen von mir, wie ich mich entscheide, sondern sie können in sich hineinhören und sagen, was will ich eigentlich.
Diese Chance hatte auch Paulchens Mutter. Zur Ruhe gekommen, konnte sie entscheiden, ich will ihn doch behalten.
Sie brauchte aber auch Zeit. Sie brauchte fast 5 Wochen, Überlegungszeit, auch Gespräche mit uns, bis sie das erste Mal das Kind gesehen hat. Bis der Wunsch dann kam, ich möchte das, wie geht es meinem Kind, was macht mein Kind, wo wir ihr angeboten haben, doch vielleicht erstmal ein Foto zu sehen, wir haben ihr ein Foto gezeigt und dann war der nächste Schritt, kann ich es auch mal sehen. Und nachdem sie es gesehen hat, hat das Kind sie wiedererkannt durch Stimme und Geruch und sie hat ihr Kind annehmen können. Und dann wurden Perspektiven entwickelt, wie man doch zusammen leben kann. Und ja, nun hat sich die Mutter entschieden, erstmal hier bei uns zu leben und zu sehen, wie sie das geregelt kriegt, um dann wieder auch nach Hamburg zurückzugehen und dort ein neues Leben mit ihrem Kind zusammen anzufangen.
Ja, das macht er öfters mal.
Margot und Heini, die dem Baby Paul in seinen ersten Lebenstagen viel Liebe und Geborgenheit gegeben haben, lassen den Kleinen nun bei seiner Mutter im Mutter-Kind-Haus in Satrup. Ein letzter gemeinsamer Spaziergang.
Schön, dass man das dann nochmal sehen kann. Schön ist das auch, wie der seine Mutter angenommen hat. Das freut mich am meisten. So schön schläft und so richtig gemütlich. Sieht er unzufrieden, sieht er aus. Er sieht richtig zufrieden aus, der Kleine. Und das freut mich irgendwie.
Die erste Babyklappe in Deutschland wurde vor 2 Jahren in Hamburg eingerichtet. Das war ein Beitrag von Hanni van Heijden. 7.59 Uhr ist es geworden, 1 Minute vor 8 Uhr. Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon. Guten Tag. Rund 800.000 sogenannte Deutsch-Rumänen kehrten binnen weniger Monate nach der rumänischen Revolution im Dezember 1989 ihrer Heimat den Rücken. Die meisten davon siedelten nach Deutschland um. Zu groß waren die Entbehrungen, aber auch die Verfolgungen, denen sie unter der Ceausescu-Diktatur ausgesetzt waren. Nun, fast 13 Jahre später, gilt Rumänien als Beitrittskandidat zur Europäischen Union. Immer noch gibt es große wirtschaftliche Probleme im Land. Doch es wurden auch viele private Unternehmen gegründet, die mittlerweile auch schwarze Zahlen schreiben. Ein Signal auch für eine Aufwärtsentwicklung. Viele von jenen, die einst dem Land den Rücken kehrten, kommen nun wieder zurück. Im zentralrumänischen Sibiu hat Thomas Wagner deutsch-rumänische Rücksiedler besucht.
Immer mehr Rumänen, die einst vor den Schergen des Diktators flohen, kommen zurück. Sie wittern in ihrer einstigen Heimat neue geschäftliche Chancen. Aber das ist für die meisten nicht der einzige Grund zur Rückkehr. Andreas Huber aus Hermannstadt floh ebenfalls 1980 aus Rumänien. Anfang der 90er Jahre kehrte er aus Deutschland zurück, gründete eine Vertriebsfirma für Schmieröle.
Einmal war es und ist hier Siebenbürgen meine Heimat und zweitens war das sicherlich eine Herausforderung für mich, wie für jeden jungen Menschen und wie für jeden im Allgemeinen. Ja. Sicherlich war es schwer am Anfang. Ist auch heute noch sehr schwer, aber mit Geduld und mit Arbeit, Fleiß, glaube ich, kann man im Leben so ziemlich alles erreichen.
Dass diejenigen, die vor Jahrzehnten eher unfreiwillig Rumänien verlassen mussten, nun in ihrer Heimat neue geschäftliche Chancen wittern, ist das eine. Viele von ihnen fühlen aber auch eine Mitverantwortung, nicht nur für den wirtschaftlichen, sondern auch für den sozialen und kulturellen Wiederaufbau. Andreas Huber.
Wir, die deutschen Investoren hier in Heimatstadt, haben einen Wirtschaftsclub. Das ist der Deutsche Wirtschaftsclub Siebenbürgen. Und wir sind hier also sowohl sozial, kulturell, ich würde sagen, stark involviert in das Gesellschaftsleben hier in Heimatstadt.
Die jüngsten Aktivitäten des Deutschen Wirtschaftsclubs haben denn auch mit Wirtschaft direkt kaum etwas zu tun.
Das ist richtig. Unsere letzte Aktion ist ein Kunstpreis für junge Künstler. Von 18 bis zwischen 18 und 35 Jahren und diese Aktion läuft zurzeit.
Dass fast alle, die aus Deutschland oder zum Teil auch aus Österreich nach Rumänien zurückkommen, in irgendeiner Form ein Geschäft betreiben, hat neben der Aussicht auf günstige Möglichkeiten noch einen ganz banalen Grund. Nach dem rumänischen Ausländerrecht dürfen Ausländer nur dann ständig im Land bleiben, wenn sie dort geschäftlich tätig sind. Da die meisten ehemaligen Flüchtlinge die rumänische Staatsbürgerschaft aufgegeben haben, führt das zu kuriosen Ergebnissen. Selbst rückkehrwillige Rentner gründen deshalb Mini-Unternehmen wie Kleinverlage oder Fensterputzfirmen. Vor allem diejenigen Rumänen deutscher Herkunft, die als Jugendliche oder junge Erwachsene einst das Land verließen, sind neugierig, welche Möglichkeiten sich in ihrer einzigen Heimat ergeben. Das weiß auch Maria Luise Ruth-Höppner, die als gebürtige Rumänin bereits Ende der 60er Jahre nach mehrjähriger Gefängnishaft wegen oppositioneller Umtriebe nach Deutschland aussiedelte und rund 2,5 Jahrzehnte später wieder zurückkehrte, um einen Buchverlag aufzubauen.
Es kommen deshalb auch gerade junge Leute oft, die eventuell mit ihren Eltern mal ausgewandert sind, weil sie Chancen hier sehen und weil sie eben die Mentalität hier kennen, vielleicht die Sprache ein bisschen und doch auch das Know-how aus dem Westen mitbringen. Und die sind sehr gesucht hier.
Andreas Huber.
Also ich persönlich bin optimistisch. Ich sehe also Rumänien in Europa, nicht morgen, nicht übermorgen, sicherlich in einer näheren Zukunft, ich schätze mal so 2010 ungefähr.
Ein Beitrag war das von Thomas Wagner.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Weiter mit Silvia Engels am Mikrofon. Guten Morgen. Und 49 Minuten Zeit für unsere Reportage. Unser Gesundheitssystem ist zu teuer. Das wissen wir seit Jahren. Ganz besonders teuer ist es, in der Hauptstadt krank zu werden. Und die allergrößten Verschwender sind die Berliner Kliniken. Im Durchschnitt kostete ein Berliner Patient im vergangenen Jahr die Krankenkassen 8.500 Mark. Das liegt weit über dem Bundesdurchschnitt. Ausnahme: das Anthroposophische Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe. Das Haus ist eine der drei großen Kliniken in Deutschland, die eine ganzheitliche, eben anthroposophische, Therapie in den Vordergrund stellen. Dort fielen durchschnittlich 1.700 Mark weniger an sogenannten Fallkosten an. Eine erstaunliche Zahl, da man in Havelhöhe neben klassischer Schulmedizin ein breites anthroposophisches Zusatzangebot bietet. Svenja Pelzel hat sich dort umgeschaut und umgehört.
Im Keller des Gemeinschaftskrankenhauses Havelhöhe sitzt Heidi Romain und zupft an den Seiten einer Kantele, die vor ihr auf dem kleinen Tisch steht. Ihr gegenüber der Musiktherapeut, die Leier auf dem Schoß. Entspannung hat die junge Frau dringend nötig. Seit ein paar Wochen hat Heidi Romain nur noch eine Brust, Diagnose Krebs. Die Operation hat sie im Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe machen lassen. Jetzt ist sie zur ersten Chemotherapie hier. Mit Absicht hat sie sich für eine anthroposophische Klinik entschieden.
Ich war im April schon mal hier mit einer anderen Operation auf der gleichen Station und ich fühle mich hier sehr wohl, auch rein schon von der anthroposophischen Seite hier und von der Kapazität der Schwestern und der Ärzte. Man ist sehr gut umsorgt hier und ja, ich fühle mich hier wirklich sehr gut aufgehoben.
Musik kann Heidi Romain keine Operation oder Chemotherapie ersparen, dennoch hilft sie, ihre Heilung voranzutreiben. Davon ist man im Gemeinschaftskrankenhaus überzeugt. In der anthroposophischen Medizin glaubt man, dass Krankheiten außer einer körperlichen auch eine seelische Ursache haben. Neben modernster Technik und klassischer Schulmedizin werden in Havelhöhe deshalb anthroposophische Heilmittel eingesetzt. Bäder, Massagen, Wickel, rhythmische Einreibungen, Bewegungs- und Kunsttherapie. Von den 600 Mitarbeitern in Havelhöhe sind 23 festangestellte Therapeuten, sowie Eckhard Bölger.
Die Künste haben Beispielcharakter. Es geht nicht darum, dass die Patienten zu Musikern, Malern, Bildhauern ausgebildet werden hier in der Klinik, sondern am Beispiel der Musik werden eigene seelische Einseitigkeiten oder so deutlich und auch ein Stück weit bearbeitet.
Heilung durch Bewegungs- und Kunsttherapie klingt für Schulmedizin erfahrene Patienten zunächst unglaubwürdig. Als 1995 aus der städtischen Lungenklinik Spandau das Gemeinschaftskrankenhaus wurde, gab es daher auch zahlreiche Gegenstimmen. Doch wie so häufig legte sich die Aufregung schnell, als die Anthroposophen eingezogen waren. Seitdem wächst der Zuspruch ständig. Mittlerweile werden in der Klinik 66% mehr Patienten behandelt als noch vor dem Wechsel. Das alles bei unverändertem Budget, betont Geschäftsführer Roland Bersdorf. Er ist stolz, dass seine Klinik es geschafft hat, mehr Patienten umfassender für das gleiche Geld zu behandeln, mit einfachen Spartricks.
Jede Station bekommt monatlich eine Übersicht über den Verbrauch an Materialien, an Kosten, die im einzelnen Bereich entstanden sind. Und nicht nur dieses Papierwerk, sondern begleitet von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im betriebswirtschaftlichen Bereich bei uns aus dem Controlling Gespräche, die diese Zahlen erläutern, um einfach ein Verhältnis zu diesen Zahlen zu bekommen. Also selber zu erkennen, das Handeln, das ich selber veranlasse, bringt in der Wirkung diese und jene Kosten mit sich.
Wenn Pfleger und Schwestern Verbandsmaterialien, Medikamente, Röntgenuntersuchungen und dergleichen bewusster anwenden, dann ist das das berühmte Kleinvieh und sein Mist. Unter anderem durch diese simple Methode hat das Gemeinschaftskrankenhaus geschafft, wovon öffentliche Kliniken nur träumen, man kommt mit dem Krankenkassensatz aus. Von einem kleinen Zubrot abgesehen. Einige 100.000 Euro hat die Klinik zusätzlich jedes Jahr zur Verfügung, weil leitende Ärzte 85% ihrer Einnahmen von Privatpatienten abgeben müssen. So wie Christoph Müller-Busch.
Also für mich ist es eigentlich selbstverständlich eine gute Grundlage. Gut, es reicht mir, ja. Also, und das ist nun ja, gut, man könnte natürlich immer noch ein bisschen mehr haben. Und obwohl natürlich Privatpatienten auch bei uns etwas Besonderes und was Wichtiges sind. Ja, und wir könnten eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, gerade ohne diese Patienten auch gar nicht existieren. Sie sind eine wichtige Einnahmequelle in Anführungszeichen.
Den großen Entwurf, wie man eine Klinik kostendeckend führt, hat auch in Havelhöhe niemand. Stattdessen geht man kleine Schritte, löst Probleme undogmatisch und kreativ. Fehlt zum Beispiel Geld für Renovierungen, müssen Blumen, Duftöle und bunte Folien an den Fenstern ausreichen. Hat das Stationspersonal zu viel zu tun, sind die Patienten dran.
In einer völlig passiven Situation ist man hier nicht. Es ist ja viel Freiheit auf der Station, eine große Offenheit. Weiß ich nicht, im Frühstücksbuffet, Abendbuffet. Und wenn man rauchen kann, dann sorgt man oder bezieht auch sein Bett selbst. Aber das macht ja nichts, das ist ja in Ordnung. Dadurch fühlt man sich auch als Mensch und nicht als so ein hilfloser, abhängiger Kranker.
Gemeinschaftskrankenhaus, der Name ist Programm. Entscheidungen werden von Pflegenden, Ärzten und Therapeuten gemeinsam gefällt. In Havelhöhe trifft sich einmal im Monat die sogenannte interne Krankenhauskonferenz. Von der Putzfrau bis zum Geschäftsführer können alle daran teilnehmen und mitbestimmen. Über Einstellungen, Arbeitszeiten und Abläufe, Anschaffungen und Budgetverteilung. Der Nachteil, manchmal dauern die Sitzungen ewig, bis auch der Letzte seine Meinung gesagt hat. Wird keine gemeinsame Lösung gefunden, entscheidet derjenige mit der größten Sachkenntnis, statt wie sonst üblich dem höchsten Posten. Günter Krüger ist seit 30 Jahren Pfleger im Haus. Schon immer hatten er und seine Kollegen Ideen in der Schublade, was in der Klinik zu verbessern wäre. Nur habe das vorher keinen interessiert.
Also mir persönlich geht es so, ich habe das Gefühl, den Arbeitsplatz, den ich jetzt habe, den kann ich mir so gestalten oder wir uns so gestalten, wie wir den gerne haben möchten, im positiven Sinne. Natürlich gibt es auch Abstriche. Also man hat auch Wünsche, die finanziell dann nicht realisierbar sind. Mehr Personal wäre wünschenswert, aber das geht einfach ja nicht. Und wir müssen damit auskommen mit den Ressourcen, die wir haben. Aber wir können diese Ressourcen so nutzen, wie wir es für gut empfinden.
Häufig hat Günter Krüger in seiner Zeit als städtischer Angestellter erlebt, dass zum Jahresende noch schnell sinnlos irgendetwas angeschafft wurde, weil das vorgegebene Budget verbraucht werden musste. Auch standen auf seiner Station zahlreiche Geräte herum, die der Chefarzt mal testen wollte und die hinterher niemand wirklich benutzte. Verschwendung, die es in Havelhöhe nicht gibt. Ebenso wenig wie regelmäßige Pausen. Wo früher im Klinikalltag etwas private Zeit übrig blieb, spricht Krüger heute mit dem Patienten oder macht eine Einreibung. In Havelhöhe muss das Personal enorme Motivation und Einsatz zeigen. Dennoch will Krüger nicht mehr tauschen, akzeptiert die Zusatzarbeit gerne. Sein Job entspricht jetzt zumindest in Ansätzen seiner Idealvorstellung von einem Pflegeberuf. Und das merken auch die Patienten.
Also es ist also eine sehr, sehr liebevolle Ganzheitsbetreuung.
Es wird rumherum irgendwie und der Umgang mit den Menschen ist ja hier doch ein bisschen anders als wie in einem normalen Krankenhaus.
Also wenn das nicht halte, weiß ich auch nicht, ja.
Ein anthroposophisches Krankenhaus als therapeutisches und wirtschaftliches Erfolgsmodell. Das war eine Reportage von Svenja Pelze. Das ist 7:57 Uhr.